Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Salam, Cyril.
Guten Tag, Timeless.
Und Salam an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Es ist die Folge Nummer 92. Und bei YouTube, ja. da würden wir jetzt sagen, schaut nur, wir haben die gleiche Kleidung an wie letzte Woche oder vor 3 Wochen.
Ja, ich hatte eben gesagt, die nächste Folge generieren wir in 3 Wochen. Das ist natürlich Käse. Es hat jetzt eine Zeitdifferenz von 15 Minuten gegeben zu jetzt. Oder so ungefähr. Nein, wir nehmen heute mal Back-to-Back auf. Diese KI-Reihe, die hat mich verfolgt. Das ist so ein Motiv, was sich bei mir durchzieht, dass ich Sendungen habe, die etwas aus mir rausnehmen. Das war ja im Penta-Radio neulich mit den Storage-Systemen der Fall, bekanntermaßen. Und diese KI-Reihe hier, ja, war eine ziemlich schwierige Ausarbeitung oder zumindest langwierige Ausarbeitung, weil, naja, das natürlich ein großes Thema ist, was auch in einer entsprechenden mathematischen Stringenz behandelt werden möchte. Also hier habe ich durchaus mehr Quellen gesichtet als sonst und mich nicht nur auf mein bestehende Kenntnis verlassen, damit ich hier keinen Käse erzähle. Und dann kam halt auch noch dazwischen ja so Krankheiten und Abwesenheiten und was nicht alles. Und jetzt habe ich gesagt, wir nehmen jetzt einfach beide Folgen heute auf, bevor das alles komplett aus meinem Gehirn rausgerieselt ist, was ich hier mal vor einem Monat vorbereitet habe.
Oh Gott, ey, Abwesenheiten, das war ja auch ganz schlimm.
Ja, ja.
Oh Gott, wenn ich jetzt so nachdenke. Ah, es tut mir so leid.
Nee, das wir feiern die Feste, wie sie fallen. Ich habe hier noch ein Fest, was mir zufälligerweise aufgefallen war. Wir haben es so knapp verpasst, tatsächlich direkt an dem Punkt zu würdigen. Kurz vor dem Ende von Folge 85 haben wir eine komplette Sendelänge von 100 Stunden überschritten. Ich hatte mal neulich die ganzen Sendungslängen aufsummiert und das dann dementsprechend festgestellt.
Das sind 4 Tage. Mehr als 4 Tage. Wow.
Also ein ziemlich langer Binge mittlerweile, wenn man das irgendwie von vorne bis hinten durchhören will. Das muss man wahrscheinlich so ein bisschen sukzessive sich einteilen über die Zeit. Aber das Gute ist ja, wie ich ja regelmäßig erwähne, das sollten ja eigentlich alles Informationen sein, die nicht wirklich altern. Also natürlich, der Stand der Technik entwickelt sich weiter. Mhm. Und gerade jetzt, wenn wir hier über KI reden, ich meine, wir reden im Prinzip über Technologie bis so ungefähr 2021, was wir jetzt hier in dieser Reihe behandeln. Also es geht da jetzt hier nicht um irgendwie, weil ich meine, wir haben Reasoning-Modelle vorhin ein bisschen erwähnt in der Folge 91. Aber halt, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie tagesaktuell berichten und das alles irgendwie veraltet ist, 3 Wochen später oder so. Sondern das kann man ja auch alles noch gewinnbringend nachhören, wenn man jetzt gerade erst neu einsteigt.
Ja.
Oder das ist zumindest die Hoffnung. Wenn das tatsächlich bei euch der Fall ist und ihr diesen Podcast gewinnbringend hört und uns gerne hierfür eine Würdigung zukommen lassen wollt, dann mache ich jetzt hiermit mal wieder den regelmäßigen Hinweis. Wir haben ein Postfach, da kann man uns Karten hinschicken. Nee, Moment, das ist ja, wir sind ja nicht in einer 4N-Folge, nicht in einer 4N plus 2-Folge, so, wo ich die Postkarten ansage, sondern in einer 4N-Folge, wo ich sage, wir haben eine E-Mail-Adresse. Ich konnte gerade nicht richtig 92 Modulo 4 rechnen, das ist tatsächlich 0 und nicht 2. Deswegen ist jetzt hier stattdessen der Hinweis im Impressum auf der Webseite, wo das Postfach steht, wo man Postkarten hinschicken können möchte, wenn man das gerne möchte, und uns einen Gruß hinterlassen. Daneben stehen auch Mail-Adressen, da kann man uns Feedback heranreichen. Ich hatte ja neulich im Penta-Radio, hatte ich mich über Stefan Schulz ausgelassen, der jetzt Feedback als Kommentare auf seine Webseite nimmt und die dann sich von LLMs zusammenfassen lässt. Ich nehme ja die alternative Methode, ich lese mir alles Feedback tatsächlich direkt durch. Allerdings nehme ich eine Methode, die ein bisschen mehr Reibung hat. Also es ist halt nicht einfach so ein Formular auf einer Webseite, wo man einfach so irgendwelchen Schmutz reinschreibt, sondern man muss zumindest das E-Mail-Programm aufmachen. Und erfahrungsgemäß diese kleine Hürde E-Mail einzufügen, erhöht die Qualität der Kommentare enorm, weil halt die Leute einfach nochmal 30 Sekunden ausgebremst sind und in dieser Zeit eventuell Skrupel aufkommen können, wenn man irgendwelchen Quatsch schreiben will. Mhm, ja. Also ja, falls ihr einen Gruß oder einen Errata oder eine Ergänzung zu dem in diesem Podcast Gesagten loswerden wollt, könnt ihr das über die angegebenen Kontaktadressen machen. Wie gesagt, auf der Webseite im Impressum unter schlüsseltechnologie-podcast.de.
Ja, genau. Und Postkarten sind jetzt zu dieser Folge nicht erlaubt. Die sind erst in 2 Folgen wieder erlaubt.
Ach so, ja, genau. Ja. Bitte noch 2 Folgen abwarten. Oder hört euch einfach noch mal kurz die 90 an. Da sollte der Hinweis auch drin sein und dann dürft ihr.
Okay.
Muss ja hier alles seine Ordnung haben.
Natürlich, selbstverständlich.
und dann natürlich alles in Ordnung hat. Ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, diese zweiteilige Reihe, der Siegeszug der KI-Konnektionisten, habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Ja, nicht ganz chronologisch oder überhaupt nicht chronologisch, aber halt so ein bisschen didaktisch. Wir haben das letzte Mal über Text gesprochen. Dieses Mal reden wir über Bilderzeugung oder halt ja allgemein Bildverarbeitung. Ich hatte eigentlich auch vor, hierüber zuerst zu reden, weil eigentlich hätte man mit den faltenden neuralen Netzwerken anfangen sollen oder halt allgemein, wie man irgendwie, weil das ein bisschen eine organischere Erweiterung ist von Perzeptrons, anstatt sofort in RNNs reinzugehen. Das Problem, als ich es dann ausgearbeitet habe, ist, wir kommen dann zu Diffusionsmodellen und da stecken leider Transformer drin. Deswegen müssen wir schon wissen, was Transformer ist. Und deswegen die Reihenfolge, so wie wir sie jetzt drin haben. Das habe ich nochmal wirklich kurzfristig umsortiert dann im Rahmen der Ausarbeitung. Und wir hatten das letzte Mal begonnen mit diesem Begriff KI-Winter. Und ich hatte ja dann gesagt, dass Perzeptronen an sich so ein bisschen schlecht skalieren. Also halt, wenn man da halt von, meinetwegen, man hat es mit 10 mal 10 Neuronen gemacht, also 10 Neuronen in 10 Ebenen, hat dann halt irgendwie bestimmte Ergebnisse und will dann halt stattdessen zu 100 Ebenen mit 100 Neuronen gehen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, dann ist es halt so viel mehr Rechenaufwand, der damit verbunden ist. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn man das hochskalieren möchte. Also wenn diese Skalierungshypothese stimmt, dass einfach mehr Neuronen auf das Problem raufzuwerfen, dass die Lösung immer besser macht, dann ist natürlich eine Frage, wie macht man das auf eine Art und Weise, die irgendwie effizient ist. Und die halt nicht in solche, wo die Skalierungsprobleme so ein bisschen im Rahmen gehalten werden. Und als Beispiel, wie gesagt, wir sind jetzt halt in dem Feld Bildverarbeitung und wir werden anfangen mit Bilderkennung. Können wir uns ja mal vorstellen, wir haben so ein Bild, meinetwegen so Thumbnail-Größe. Also sowas wie 256 Pixel im Quadrat und wir haben halt auch tatsächlich bunte Bilder, also auch drei Farbkanäle. Dann sind das ja schon 256 mal 256 mal drei Einzelwerte. Also halt ja entsprechend der Breite, entsprechend der Höhe und entsprechend der Menge der Farbkanäle haben wir 196.608 Einzelwerte, die in unser Netzwerk reingehen. Das ist eine beachtliche Zahl.
Ja.
Wenn wir jetzt also in unserem Perzeptron einfach nur in dem ersten Layer 1.000 Neuronen hinstellen und die sollen diese ganzen 196.000 Einzelwerte sich alle angucken können. Wir haben also eine Verbindung von 196.000 Eingängen zu 1.000 Neuronen komplett durchverschaltet. Heißt das, wir haben 196 Millionen Gewichte. Und das ist ja nur der erste Layer. Danach haben wir nur noch 1.000. Das ist schon mal deutlich weniger als 196.000. Aber es kommt ja dann noch eine Struktur dahinter. Und eventuell kommen wir dann wieder auf die Idee, das wird ja dann noch schlimmer, wenn wir es dann noch größer machen. Wenn wir sagen, wir brauchen 2.000 Neuronen, dann wird es halt noch mal doppelt so viele Gewichte. Dann haben wir plötzlich fast 400 Millionen Gewichte. Das ist ja eine beachtliche Menge von Kram, der irgendwie notwendig ist. Und ja, es ist, kann man das irgendwie optimieren. Und das hat auch zum Beispiel das nächste Problem, dass halt relativ ähnliche Bilder halt irgendwie völlig anders dann irgendwie verarbeitet würden. Weil wenn einfach dasselbe Bild genommen wird und es einfach so ein bisschen verschoben, dann würde es halt völlig andere Gewichte erfordern, um dieselbe Struktur zu erkennen, die halt nur so ein bisschen nach links oder nach oben verschoben ist. Mhm. Also ja, es ist alles, wäre schwierig zu trainieren. Man könnte sich jetzt natürlich vorstellen, dass man dann einfach jedes Beispielbild, was man im Trainingsdatensatz drin hat, einfach nochmal so ein bisschen verschiebt und nochmal damit auch trainiert. Aber das macht natürlich das Training noch viel teurer. Es ergibt alles nicht so richtig viel Sinn. Also ja, Perzeptrons für Bilderkennung, schwierige Sache. Deswegen war dann ein Evolutionsschritt notwendig zu sogenannten Convolutional Neural Networks oder faltenden neuralen Netzwerken. Man kann das dann auch abkürzen. Ja, wenn man eine Convolutional Neural Network jetzt direkt abkürzt, wäre es CNN. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil das kennt man dann nicht eher als Nachrichtensender. Man sagt mitunter auch ConvNet. Ja, also es gibt dafür diverse Namen. Aber ja, so faltendes neurales Netzwerk, bleiben wir jetzt einfach mal dabei. Die eine Idee ist jetzt, dass wir sagen, anstatt halt diese 196.000 zum Beispiel Eingabewerte für ja doch diese relativ kleinen Bilder, die ich jetzt hier beschrieben hatte, mit 256 im Quadrat, das ist nun weit entfernt von dem, was man wie als HD oder so bezeichnen würde heutzutage. Wenn man jetzt sich darauf beschränkt und, wie gesagt, das auf 1.000 Neuronen verschaltet, hat man 200 Millionen fast Gewichte, die zu trainieren sind, kann man das irgendwie reduzieren, indem man nicht alles mit allem verknüpft. Also nicht jedes Neuron kriegt jeden Eingabewert präsentiert, sondern man gibt irgendwie eine bestimmte Struktur vor, um die Menge von Gewichten zu reduzieren. Mhm. Das ist die eine Idee. Ist natürlich dann die Frage, wie diese Struktur aussieht. Aber die zweite Idee habe ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen in meiner Beschreibung von warum das schwierig ist, das zu trainieren, wenn es alles miteinander verschaltet ist. Mustererkennung soll ja, also wenn wir Bilderkennung machen, wollen wir letztendlich Muster erkennen. Mhm. Und es soll ja im Prinzip sich nicht großartig was ändern, wenn ein bestimmtes Muster, was irgendwo in einem Bild ist, einfach ein Stückchen woanders ist im Bild. Also natürlich, wenn es halt komplett auf der anderen Seite des Bildes ist und dadurch dann halt relativ zu anderen Mustern wieder woanders ist, das ist wieder eine andere Sache. Dann ist halt das größere Muster dann ein anderes. Aber wenn ich einfach das ganze Bild nehme, das ist einfach zwei Pixel nach links verschoben, dann soll sich ja grundsätzlich an dem Ergebnis nichts ändern. das gibt uns dann so eine Intuition dafür, wie wir diese Reduktion von Verbindungen realisieren können konkret. Und das ist dann, was diese Struktur ist von verhaltenen neuralen Netzwerken. Wir haben dort nicht diese allgemeinen Layer, wie wir sie bei Perzeptrons gesehen haben, wo einfach alles miteinander verknotet ist, sondern jeder Layer hat so eine bestimmte Aufgabe. Und zwar gibt es einmal die Convolution Layers, die namensgebend sind. Also ja, im Deutschen würde man sagen dann Faltungslayer. Ich bleibe jetzt mal bei Layer als Fachbegriff und sage jetzt nicht Ebene, weil Ebene könnte halt auch sowas wie Bildebene oder so sein.
Ja.
Ich bleibe jetzt mal bei Layer. Und wir haben einen Faltungslayer. Dort haben wir halt am Anfang zum Beispiel halt unsere Pixel. Also halt, wenn ich jetzt sage, wir hatten 256 mal 256, haben wir halt so räumlich angeordnet. Wir machen uns diese räumliche Anordnung zunutze, um eben ja zu versuchen, Features zu erkennen. Jedes Neuron ist halt also irgendwie ein Feature. Ne? Das kann halt so eine Ausgabe machen von wegen, ist dieses Feature, wonach ich gucke, da oder nicht? Also meinetwegen, das kann dann vielleicht irgendwie sowas erkennen wie eine von links unten nach rechts oben gehende Kante, wo irgendwie auf der einen Seite hell ist und auf der anderen Seite dunkel oder sowas. Das wäre vielleicht ein Feature, was so ein Neuron erkennen könnte oder trainieren soll. Und dafür guckt es sich ein kleines bestimmtes Teilstück an von dem Bild. Also halt, wenn wir am Anfang irgendwie n mal n Werte haben, also meinetwegen N256, wie eben gesagt, haben wir vielleicht eine Teilregion mit einer Größe K mal K. Und das K ist deutlich kleiner, also meinetwegen sowas wie 11.
Ja.
Vielleicht gucken wir uns 11 Pixel an im Quadrat und können da sehen, ist da vielleicht irgendwo so ein Strich zu sehen, der halt dem entspricht, was dieses Feature halt hier erkennen soll.
Ja, ich würde
und
mal
natürlich kurz, ist es da noch nicht nur.
Ja. Ich würde mal kurz nur zu dem Wort Feature, also ich habe das jetzt mal mir gerade hier übersetzen lassen. Wir reden also
ja,
von Feature im Sinne von einer Eigenschaft, Besonderheit oder einem Charakteristikum.
Ne? Ne? Ja, Merkmal. Ja, genau. Ist jetzt das Wort, was ich dafür im Deutschen nehmen würde.
Ja.
Also ja, Merkmalneuron sozusagen. Ne?
Ja.
Was ein bestimmtes optisches Merkmal identifizieren kann. Natürlich, wenn man bei 11 mal 11 Pixeln ist, ist das halt natürlich noch relativ kleinteilig. Aber wir sehen dann, wie es dann später auch größere Sachen erkennen kann. Es guckt sich also nur aus diesen ganzen n mal n Pixeln, guckt es sich halt nur k mal k an. Und ja, fasst das dann halt zusammen. Also dementsprechend haben wir, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Features haben, dann halt Ausgabeneuronen, die sind dann auch wieder in der Größenordnung wie n mal n. Also es guckt sich quasi auf jeder möglichen Position, guckt es sich so ein zum Beispiel 11 mal 11 Fenster an und eben das Ganze multipliziert mit der Anzahl von Features, die wir erkennen wollen.
Mhm.
Das wäre halt im allgemeinsten Fall. Man kann jetzt auch sagen, man macht größere Schritte. Also vielleicht, wenn man so ein 11 mal 11 Fenster macht, guckt man sich nur jedes, geht man immer in Viererschritten weiter, dass man halt ein Fenster bei 0,0 aufspannt und eines bei 4,0 und eines bei 8,0 und dann halt in der nächsten Reihe bei 0,4 und bei 4,4 und immer so weiter.
Mhm.
Also, dass man auf die Weise quasi die Struktur tastet halt das ganze Bild einmal ab und sucht halt nach den ganzen Features, die es so erkennen kann. Und der wesentliche Punkt an der Sache ist jetzt, dass alle Neuronen, die zum selben Feature gehören, dieselben Gewichte verwenden. Also, wenn ich halt ein Feature-Neuron bei 0,0 habe und dann habe ich das gleichartige Feature-Neuron nochmal bei 4,0. Die verwenden dieselben Gewichte. Und diese Gewichte sind einmal natürlich deutlich weniger, weil sie sich halt nur noch so ein kleines Fenster anguckt. Es guckt sich halt nicht mehr 256 mal 256 Pixel an, sondern nur noch 11 mal 11.
Also die Anzahl halt der Gewichte ist geringer, meinst du?
Ja, genau.
Okay, ja.
Die Anzahl Gewichte in diesen Neuronen ist dramatisch geringer.
Mhm.
Und es teilt sich halt auch noch diese Gewichte mit anderen Neuronen, die dasselbe Feature erkennen, nur an anderen Stellen.
Ja.
Und damit insgesamt ist dann die Menge von Gewichten dramatisch geringer, als wenn ich halt alles direkt miteinander komplett verschaltet hätte, wie das mit dem Perzeptron der Fall wäre. Das ist vergleichbar mit dem, was wir bei Transformern besprochen haben, dadurch, dass wir die meiste Zeit bei Transformern nur auf diesen Embeddings arbeiten und halt so eine Umfang machen von Embedding in Key, von Embedding in Value, von Embedding in Query. Und diese drei Schritte, die verwenden immer die gleichen Gewichte, die einmal trainiert werden und halt alle Anwendungsfälle abdecken. Und dementsprechend gibt es halt auch, wir hatten bei Transformern gesagt, es gibt dann halt relativ viele Trainingsbeispiele, weil wenn ich einen Satz zum Beispiel habe, wo ich dann halt für jedes einzelne Token in diesem Satz halt irgendwie so einen Key abbilden kann, habe ich halt quasi in diesem einen Satz, der trainiert wird, gleich 10 oder 20 oder 100 Trainingsbeispiele drin. Und so ist das natürlich bei dem Fall hier halt auch, dass ich, wenn ich halt mein Bild hier abtaste und jedes einzelne Neuron habe, ich trainiere am Ende immer dieselben Gewichte und das heißt, ich habe sehr viel kleine Bildteilstückchen aus meinem einen Trainingsbild, anhand derer ich jedes einzelne Feature-Neuron trainieren kann. Und dann geht das Ganze hoffentlich deutlich schneller und deutlich zuverlässiger. Also schneller im Sinne von nicht unbedingt, dass es weniger Rechenaufwand ist pro Runde, aber halt mit weniger Runden komme ich zu einem stabilen Ergebnis.
Mm, okay, ja.
Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese Feature-Layer, diese Faltungslayer, nur eben auf diesen kleinen Features operieren. Und man noch nicht große Strukturen damit sehen kann. Jedes Neuron hat halt wie so ein Teleskop, womit es ganz haarscharf nur auf einen winzigen kleinen Teil seines Bildes guckt. Mhm. Hat keine Ahnung, was drumherum passiert. Ich meine, gut, man könnte vielleicht irgendwie vorstellen, dass es dann halt irgendwie, dass es anhand von einer Struktur irgendwie noch eine in Anführungszeichen Vorstellung in seinen Training einkodieren könnte, in seine Gewichte darüber, was in der Region drumherum passiert, um dieses kleine Stückchen. Aber genaue Informationen hat das Ding natürlich nicht, was außerhalb dieses 11x11-Kastens passiert oder wie groß auch immer dieser Kasten ist. Aber das kann man umgehen, dieses Problem. Oder man kann halt einfach sagen, wir machen am Ende dasselbe nochmal auf größerer Ebene, indem wir, nachdem wir unseren ersten Faltungslayer gemacht haben, einen Zusammenfassungslayer machen oder Pooling Layer im Englischen.
Ja.
Dort haben wir jetzt unser Raster mit n mal n Werten und außerdem f Features, also n mal f Werte haben wir. Und die fassen wir jetzt so ein bisschen zusammen. Anstatt jetzt halt 256 mal 256 zu haben, wo wir die Auswertung gemacht haben, wenn wir eine Abtastrate von 1 hatten vorhin, fassen wir jetzt einfach mal ein paar von denen zusammen zu Gruppen von vielleicht 4 mal 4. Und dann haben wir am Ende nur noch 64 mal 64. Dann wird also quasi unser Bild jetzt, unser in Anführungszeichen Bild, wird jetzt kleiner. Und wenn wir dann das nächste Mal eine Faltung machen und wieder zum Beispiel 11 mal 11 Regionen haben, dann ist das jetzt ein größerer Teil vom Gesamtbild. Und das heißt dann, wir gucken auch nicht mehr nur auf tatsächliche Pixel, wir gucken ja schon auf Features, die auf der kleineren Ebene erkannt wurden. Und dann kann dann der nächste Faltungslayer dementsprechend diese Cluster von Features, die es dann vor sich sieht, dann in größere Features zusammenfassen. Also was vielleicht am Anfang irgendwie nur eine gekrümmte Linie war auf der einen Seite und eine andere gekrümmte Linie hier drüben, kann dann vielleicht im nächsten Schritt erkannt werden als ein Auge. Und dann, wenn man dann das Ganze nochmal zusammenfasst und nochmal durch eine Faltung durchschickt, kann dann irgendwie ein gesehen werden, irgendwie in diesem Fenster von 11 mal 11, was sich da angeguckt wird, ist vielleicht irgendwie oben links ein Auge und oben rechts ein Auge und unten wurde ein Mund erkannt und dann kann man das Ganze zu einem Gesicht zusammenfassen.
Erstaunlich.
Und so kann dann sukzessive größere Features erkannt werden.
Das erinnert mich so ein bisschen an, ich habe mal, als ich noch Fernsehen schaute, früher in den 90ern, da gab es manchmal so, auch bei Kindersendungen, manchmal so Bilderrätsel, wo man mit so einem extrem stark reingezoomten Bild anfängt und dann zoomt die Kamera oder die Ansicht immer weiter raus, sodass man immer mehr von der Szene erkennen kann und dann irgendwann erkennbar wird, was da zu sehen ist. Und es ging halt darum, schnellstmöglich zu erkennen, was auf dem Bild zu sehen ist. So hört sich das ein bisschen für mich an.
Ja, genau. Diese Zusammenfassungslayer im Übrigen, die sind nicht trainiert. Das ist einfach nur Handwerk, in Anführungszeichen.
Okay.
Da entscheidet man sich halt, während man das Modell zusammenbaut. Also man hat ja sowieso schon ganz viele Entscheidungen, die ich hier so habe anklingen lassen. Also wie viele Feature-Neuronen hat man in jeder Ebene? Wie ist die Abtastrate von so einem Faltungslayer, wo ich gesagt habe, man kann entweder bei jedem Pixel dieses Fenster aufmachen oder halt nur mit bestimmten Schrittlängen alle so und so viele Pixel so ein Fenster hinsetzen. Bei so einem Zusammenfassungslayer dann halt, habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, n mal n kann man reduzieren in vielleicht n durch 4 mal n durch 4. Man könnte auch sagen, n halbe mal n halbe oder noch weniger oder sowas. Also man kann, man hat diverse Parameter, die man entscheiden kann. Und dann kann man halt probieren, was halt das, im einfachsten Falle kann man natürlich verschiedene Sachen probieren und dann halt gucken empirisch, was das bessere Verhalten ist. Also ob der Trainingsdatensatz dann hinreichend gut erkannt werden kann oder trainiert werden kann. Und diese Zusammenfassungslayer, da ist gar nichts, was trainiert wird. Es wird halt wirklich nur gesagt, wie viel wird zusammengefasst. Und man nimmt dann irgendeine Zusammenfassungsfunktion. Also man könnte halt sowas sagen wie das größte Signal, also eine Maximum-Zusammenfassung oder das durchschnittliche Signal oder ein Median oder sowas. Da ist dann halt, das ist dann so ein bisschen Handwerk. Wo wiederum, ich verweise ja, was ich schon 91 gesagt habe, ich bin ja nur auch kein KI-Forscher. Ich habe nicht großartig Erfahrung, solche Systeme selber zu trainieren und habe jetzt keine Intuition, warum ich sagen würde, hier ist irgendwie Max das Richtige und hier ist Average das Bessere oder so weiter und so fort. Ja, also man hat diverse Tuning-Möglichkeiten, die man hier so hatten. Ich habe hier als Beispiel verlinkt Architekturen früher Bilderkennungssysteme. Da kann man mal sehen. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das so anguckt, vielleicht ein gutes Beispiel für diese Skalierungshypothese. Wenn du dieses Bild hier vor dir hast, sehen wir hier links LeNet oder LeNet, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und dann auf der rechten Seite AlexNet, also ja offenbar, ich glaube, der entsprechende Forscher hat irgendwie Alex gehissen mit Vornamen. Ja, entwickelt 2012 von Alex Krzyzewski. Zusammen mit Ilya Sutskeva, den kenne ich von OpenAI.
Ah, okay.
Oder nee, jetzt mittlerweile hat er seine eigene Bude. Naja, da sieht man schon so dieselben Namen, die immer noch heutzutage irgendwie dort prominent sind. Und man kann hier sehen, ja, LeNet ist von 1995. Da ist diese ganze Theorie schon im Prinzip da. Also wir sehen hier bereits irgendwie, es kommen Bilder rein. Die Bilder sind ganze 28 Pixel im Quadrat. Und es es ist hier bereits ein Convolution Layer, ein Pooling Layer, noch ein Convolution Layer, noch ein Pooling Layer. Und dann am Ende ist dann, was hier dense markiert ist, sind einfach Perzeptrons. Also halt wiederum voll verbundene Neuronen in mehreren Layern halt, also ja, drei Layer insgesamt. Und dann am Ende kann das Ding dann 10 Klassen erkennen. Ich meine, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, bei 28 mal 28 großen Bildern könnte ich auch nicht sehr viel mehr als 10 verschiedene Dinge erkennen. Und das war halt, was 1995 Stand der Technik war. Das ist schon eine beachtliche Leistung sicherlich, aber natürlich, ja, damit kann man noch nicht allzu viel anfangen. Wenn wir dann 2012 gucken, AlexNet, ich will jetzt nicht im Detail unterstellen, dass da jetzt einfach nichts passiert ist. Also man sieht hier irgendwie relativ viele spezifischen Designentscheidungen, was so Parameter und sowas angeht, wurden hier anders getroffen. Also ja, man sieht hier irgendwie zum Beispiel, dass Convolution am Anfang 11x11 als Kernel verwendet, also diese Fenstergröße von dem Faltungslayer. Und dann im nächsten Schritt 5x5 und in den nächsten Schritten dann nur noch 3x3. Und dann mag sein, dass das halt irgendwie ist, wo der wirkliche Gehirnschmalz reingeflossen ist, sich zu fragen, wie man diese Layer richtig anordnet. Aber was halt der wesentliche Unterschied hier ist, wenn ich halt so raufgucke, ist einfach, dass alle Zahlen deutlich größer sind. Also wir sehen, die Bilder sind hier nicht mehr 28 im Quadrat, sondern 224 im Quadrat. Da kann man schon ordentlich was erkennen. Sie sind außerdem farbig. Außerdem ist die Feature-Menge deutlich größer. Also wir haben hier bei dem LeNet hatten wir 6 Features in der ersten Runde und 16 Features in der zweiten Runde. Und hier haben wir einfach 96, 256, 384 Features, die zwischendurch einmal erkannt werden. Mhm. Und am Ende kommen auch 1000 Klassen raus. Also es ist halt wirklich ein signifikanter Unterschied, ist einfach darin, dass das einfach deutlich mehr Neuronen sind und deutlich mehr Features und deutlich mehr von allem. Was halt dadurch möglich ist, dass natürlich die Hardware, die 1995 vorgelegen hat, eine komplett andere ist als 2012.
Ja, okay.
Was, ja, wie gesagt, die Skalierungshypothese natürlich unterstützt. Und das ist wie, ja, das ist wie Bilderkennung gemacht wird. Oder zumindest, das war wie Bilderkennung damals gemacht wird. Ich kann mir heutzutage vorstellen, dass Bilderkennung heutzutage auch anders läuft und in irgendeiner Form auch Transformer drin stecken in der Sache. Ich werde mal, ja, wahrscheinlich, wir werden das so ein bisschen mit Clip gleich besprechen, wenn wir zu Diffusionsmodellen kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Evolutionsschritt gewesen und ja, so eine Motivation für, was ich, wie gesagt, am Anfang auch schon 91 gesagt hatte, dieses einfach nur mehr Rechenleistung auf Perzeptrons raufwerfen, ist nicht der letzte weiße Schluss. Man muss sich auch über kluge Strukturen Gedanken machen und das ist, was natürlich bei diesen faltenden neuralen Netzwerken der Fall gewesen ist.
Ja.
Dann kommen wir zu Diffusionsmodellen. Ich habe tatsächlich festgestellt, die gibt es seit 2015, was mich überrascht hat, weil so im allgemeinen, in der allgemeinen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist es 2022 aufgeschlagen. Das weiß ich noch sehr spezifisch, weil August 2022 hatten wir im Penta-Radio das erste Mal eine Sendung spezifisch zu dem aktuellen KI-Hype gemacht, als damals Stable Diffusion rausgekommen ist und OpenAI auch mit DALL-E so eine Bilderzeugungs-KI angeboten hat, die damals noch ziemlich krude war. Es ist schon nicht mehr zu vergleichen mit dem, was heute möglich ist. Aber da hat grundsätzlich die Theorie angefangen. Und wie gesagt, die Theorie ist noch deutlich älter. Hier, wie gesagt, ab 2015 gab es so die ersten Ideen in die Richtung. Denn wir wollen jetzt hier nicht mehr nur Bilder erkennen, sondern auch Bilder erzeugen. Und der grundsätzliche Ansatz ist, man kann sich vielleicht vorstellen, so wie wir halt, ja, wir hatten uns jetzt halt Text vorgestellt, als indem wir diese Tokens so als Embeddings im Vektorraum präsentiert hatten. Das war beim letzten Mal halt ein großes Thema gewesen in Folge 91. Und man kann sich ja im Prinzip Bilder auch so vorstellen, dass die, naja, ich will mich jetzt nicht sofort versteigen, dass die ein Vektorraum sind, aber die auch quasi so eine Menge, die Menge möglicher Bilder hat auch so eine Struktur, wo man quasi sagen kann, so manche Bilder sind ähnlicher zu anderen, liegen dann dementsprechend näher aneinander und so weiter. Also man kann das auch als in irgendeiner Form so ein Vektorraum auffassen. Ich glaube schon, wenn ich drüber nachdenke, ist es ein Vektorraum. Aber ja, also ähnliche Bilder sind dann halt in diesem Vektorraum irgendwie durch räumliche Nähe zueinander in Bezug gesetzt. Und was ich bei Bildern machen kann, wenn ich sie habe, ist, ich kann Rauschen hinzufügen. Also ich kann ja einfach mal mir so ein bisschen ein paar Zufallszahlen irgendwie würfeln und kann dann einfach mal die Pixel also so ein bisschen manipulieren. Wie halt Bildrauschen natürlich das halt macht. Und kann dann natürlich sagen, also wenn ich so ein bisschen Rauschen raufwerfe, dann ist das Bild halt so ein bisschen unterschiedlich danach. Es sieht vielleicht so ein bisschen anders aus. Wenn ich halt sehr viel Rauschen raufwerfe, also irgendwann ist das Bild dann einfach, wenn ich dann das ganz viel Rauschen dazu addiere, einfach nur noch Rauschen und das Originalbild ist nicht mehr zu erkennen. Und wenn ich mir das vorstelle, auf einem Bild so sukzessive immer so ein bisschen Rauschen raufzugeben, dann ist das wie so eine Diffusion im physikalischen Sinne. Also ich bewege mich von diesem ursprünglichen Punkt, wo das Bild in diesem großen Vektorraum liegt, immer so einen Schritt weg in irgendeine zufällige Richtung, weil es ja zufälliges Rauschen ist. Und dann addiere ich nochmal Rauschen drauf, mache ich noch so einen zufälligen Schritt und noch so einen Schritt. Und das ist dann halt relativ ähnlich dazu, wie sich Atome bewegen im Gas. Das kennt man vielleicht als Brownsche Bewegung, weil natürlich Atome in Gasen ständig miteinander irgendwie kollidieren und deswegen ja so irgendwie zufällig aussehende Wege ablaufen. Also halt in mathematischer Formulierung einen random walk machen. Und das ist der Grund, warum ja in der Physik dann Diffusion eintritt. Also wenn ich zwei Gase miteinander in Kontakt bringe, dann diffundieren die halt durcheinander hindurch, weil halt die Moleküle und Atome in diesen Gasen halt alle diese zufälligen Bewegungen ausführen und dann dementsprechend halt, auch wenn sie auf der linken Seite alle mal gestartet waren von einem Gas, irgendwann sind sie halt alle mal zufälligerweise auch in die rechte Seite rübergelaufen oder zumindest zu einem gewissen Anteil. Und was wir jetzt machen, um eine Bilderzeugungs-KI zu erhalten, ist, wir trainieren ein Modell, diesen Diffusionsprozess umzukehren. Also wir nehmen ein Modell, das ist jetzt natürlich richtig aggressiv vereinfacht und sagen im einfachsten Falle, wir präsentieren dem Modell ein Bild, wo wir so ein bisschen Rauschen aufaddiert haben und sagen, mach das Rauschen mal bitte weg, das gefällt uns nicht, wir wollen das Originalbild wieder haben. Und das können wir ja ganz einfach machen, wir können ja x wie viele Beispiele generieren, wir brauchen ja nicht mal irgendwie großartig beschriftete Daten oder sowas, also wir haben ja in dem Sinne, ist es ein Supervised Training, wie wir es in 90 besprochen hatten, aber wir können diese Daten halt einfach erzeugen, wir brauchen einfach nur irgendein Bild. Und dann hauen wir halt einfach Rauschen rauf. Und wir können irgendwie 1000 verschiedene Male Rauschen raufhauen, was ja immer zufällig generiert ist, immer so ein bisschen anders aussieht. Vielleicht können wir Rauschen auf verschiedene Arten und Weisen generieren, mit verschiedenen Generatoren oder verschiedenen Rauschfunktionen oder Zufallszahlenfunktionen und so weiter. Und können halt alle diese Beispiele dem Modell präsentieren und irgendwie das Modell dann darauf trainieren, dass es dieses Rauschen entfernen kann. Wenn man das macht, und ich werde nicht großartig auf die Mechanik davon eingehen, was das dann tatsächlich heißt, weil das würde hier zu weit führen. Ich habe aber hier ganz unten am Ende verlinkt ein Video von 3 Blue, 1 Brown, wo er diese Diffusionsmodelle diskutiert. Und da wird das so ein bisschen mehr im Detail erklärt, was das mathematisch bedeutet, falls für unsere Zuhörer, die eine mathematische Inklination haben und das Ganze ein bisschen rigoroser präsentiert haben möchten. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist eine Sache, die geht. Für den Zweck der Vorstellung. Weil es ja, wie gesagt, hier darum geht, ein mentales Modell zu bauen. Mhm. Eine Sache, die ich mit so einem Modell direkt machen kann, ist zum Beispiel Super Resolution Imaging. Was man heutzutage bei Computerspielen kennt, so als Upscaling. Also ich habe meinetwegen, meine Grafikkarte ist nicht gut genug, um ein 4K-Bild zu erzeugen von diesem grafisch aufwendigen Spiel. Also lasse ich stattdessen die Grafikkarte nur ein HD-Bild rendern, also halt mit deutlich weniger Pixeln. Und dann schicke ich es durch so ein Diffusionsmodell hindurch, was quasi die geringe Auflösung als Rauschen versteht und das Rauschen rausrechnet. Also was natürlich Quatsch ist in dem Sinne. Ne? Ich skaliere es halt quasi hoch auf die doppelte Pixelrate und eventuell vielleicht nur, um das Modell so ein bisschen stabiler zu machen, hauen wir vielleicht sogar noch ein bisschen Rauschen drauf, während wir das machen. Dass irgendwie jeder Pixel so ein bisschen abweicht von dem, dass halt nicht einfach 4 Pixel immer gleich sind, sondern alles ein bisschen, ja, quasi natürlich verschwommen aussieht. Mhm. Und dann sagen wir dem Modell halt, hier sind irgendwie Bildfehler drin, bitte rechnen Sie die raus. Und dann kommt halt ein tatsächliches 4K-Bild raus, was hoffentlich irgendwie dem entspricht, was wir haben wollen.
Was aber ja, ach krass, dann erzeugt das ja in dem Moment Information, die eigentlich nicht da ist. Mhm.
Naja, die Information steckt ja mitunter halt in den Pixeln ja implizit drinne.
Naja, aber
also wenn ich halt irgendwie eine Kante habe, ne, und die geht halt über mehrere Pixel hinüber weg. Mhm. Und dann mache ich da ein bisschen unschärfer drauf. Dann ist ja eine plausible Annahme, dass wir die Kante einfach scharf zeichnen und dann ist das das Richtige. Das ist nicht immer richtig. Ne? Dann hat man, kann man natürlich Artefakte haben, wo dann irgendwie plötzlich Dinge sich ausgedacht werden, die nicht sein sollten. Aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, wenn man das maßvoll einsetzt, sollte das eigentlich keine große Sache sein.
Ja, ja, ich glaube auch, dass
was das tatsächlich gemacht wird.
Ja.
Ja, bitte.
Ich glaube auch, dass das gut funktioniert, dass das sinnvolle Ergebnisse zutage fördert, aber es ist natürlich trotzdem so. Ich meine, so wie du sagst, wenn du hingehst und sagst, also wir skalieren das jetzt einfach mal in jede Richtung mal 2, dann hast du eben auch, so wie du sagst, das, was vorher ein Pixel war, ist danach 4 Pixel, die direkt nebeneinander liegen. Und wenn man jetzt da mehr Schärfe reinrechnet sozusagen, dann ist das ja Information erzeugen. Ja, also man approximiert sozusagen, okay, wenn hier jetzt eine diagonale Linie durchläuft, dann sind vielleicht nur noch 3 von den 4 Pixeln in der Farbe und die Nachbarfarbe ist, also oder das vierte Pixel ist dann die Nachbarfarbe oder irgendwie was in der Art. Aber das ist, wie gesagt, ja eine Information, die vorher eigentlich nicht da gewesen ist. Ja, krass. Das wird
Im informationstheoretischen Sinne muss ich eigentlich widersprechen.
Okay.
Weil es ist halt formal nicht möglich, Informationen zu erzeugen, die vorher nicht da ist. Das ist wieder, was wir beim letzten Mal als Endbemerkung gesagt haben, LLMs können nicht neue Informationen aus dem Nichts erzeugen. Das gilt ja hier genauso. Nur halt diese Repräsentation, die erzeugt wird, ist halt eine ausführlichere. Im Prinzip ist das so ein bisschen vergleichbar mit Dekompression. Wenn du einen komprimierten Datensatz hast, ne, dann hast du ja auch meinetwegen 20 Bytes an komprimierten Text, die dann expandieren in 50 Bytes dekomprimierten Text. Und du würdest ja auch nicht sagen, dass du in dem Moment 30 Byte Informationen erzeugt hast, sondern der tatsächliche Punkt ist, dass die 50 Byte dekomprimierter Text halt ein Informationsgehalt von nur 20 Byte hatten.
Ja, interessante Frage, weil also jetzt umgekehrt gesehen wäre es ja sozusagen, wenn man hingehen würde und erstmal das Bild runterskalieren, dann würde man dadurch sozusagen einfach durch dieses Downscaling sozusagen Informationen verlieren. Mhm. Und man kann es dann halt nicht mehr beliebig weit hochskalieren, sozusagen.
Ja.
Also, ja, okay, ich verstehe.
Ja, das ist durchaus etwas anderes halt, wenn man ein 4K-Bild erzeugt, skaliert ja. Das runter auf Full HD und macht dann wieder dieses Upscaling-Modell, wird man im allgemeinen Fall was anderes bekommen, weil das dann halt wirklich nur mit der verlustbehafteten Information aus dem Full-HD-Bild arbeitet. Das ist schon richtig. Wobei ich noch dazu anmerken möchte, diese Upscaling-Modelle für Videospiele spezifisch, die werden auch teilweise trainiert. Also da wird ein Feintuning gemacht, in dem der Entwickler halt Spielsequenzen rendert in 4K und dann wird das Modell halt damit trainiert, dass die halt auf Full-HD runtergerechnet werden und dann wird als Trainingsbeispiel präsentiert, skalieren Sie dieses Full-HD-Bild hoch und so muss das 4K-Bild am Ende aussehen, weil das ja bekannt ist in dem Moment. Das ist eine Sache, womit man da ein Training machen kann, also halt insbesondere ein Feintuning, dass man schon ein grundsätzliches Upscaling-Modell hat, was grundsätzlich weiß, wie Upscaling funktioniert und dann können halt bestimmte spezifische feine Muster, die im Spiel vielleicht relevant sind oder die für diesen Artstyle von dem Spiel halt stehen, können dann noch durch das Feintuning reingebracht werden und stärker betont werden, damit dann nicht entsprechende Texturen falsch repräsentiert werden in dem Upscaling.
Okay.
Das kann ja zum Beispiel, wenn bestimmte Sachen weich gezeichnet sind in einem Spiel, kann es ja auch ein bewusster Effekt sein, der halt durch die Designer so gewählt wurde. Und dann soll das natürlich nicht geschärft werden.
Ja, das ist so. Okay.
Dann, wenn ich das jetzt schon sage, dann können wir natürlich auf die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade in dieser Woche passierte Debatte zu DLSS V5 eingehen. Dieses ganze Thema Upscaling wird halt von den Grafikkartenhersteller immer weiter getrieben und Nvidia hat jetzt diese Woche seine große Tech-Konferenz-Präsentation gehabt, wo unter anderem jetzt die fünfte Version von ihrem Upscaling von DLSS vorgestellt wurde, die halt wirklich sehr stark in diese generative KI-Ästhetik reingeht. Also da ist es halt nicht mehr nur so, dass ein paar fehlende Pixel hinzugenommen werden, sondern da hat man dann irgendwie ein Bild von einem Videospielcharakter, der wie ein normaler Mensch aussieht und danach sieht er wie ein Hollywood-Schauspieler aus. Also halt mit den alle Falten weg und diese ja für generative KI charakteristische überstarke Kontrastierung in Gesichtsmerkmalen und sowas. Also es sieht einfach danach unecht aus und das wurde natürlich dann von der Spielergemeinde dann durch den Kakao gezogen. Aber gut, wir waren ja eigentlich bei Diffusionsmodellen, wie gesagt. Und ja, das wäre halt eine mögliche Verwendung, dieses Upscaling oder allgemein Super Resolution Imaging, wenn man halt so ein bisschen Rauschen rausmacht. Oder halt Rauschen in Anführungszeichen. Ne? Nun ist natürlich die Frage, können wir damit auch Bilderzeugung machen, indem wir einfach komplett mit Rauschen als Startpunkt beginnen? Also man kann das ja dann halt auf die Spitze treiben, weil ich hatte ja gesagt, wenn man halt zu einem Bild immer mehr Rauschen hinzufügt, irgendwann ist man an dem Punkt, wo nur noch Rauschen übrig ist, weil man halt einfach zu viel Quatsch hinzugefügt hat. Das kann man sich vielleicht auch anschaulich klar machen, wenn man sich das mit Audio stattdessen vorstellt. Wenn man halt jetzt zum Beispiel unseren Podcast nimmt und man fügt jetzt ein bisschen Rauschen dazu. Also meinetwegen, ich würde jetzt hier irgendwie den Lüfter hinter mir anschalten, wenn es jetzt irgendwie gerade Sommer wäre und warm ist, dann würde man eventuell so ein im Hintergrund hören, was dann auf meine Stimme raufkommt. Und man würde meine Stimme trotzdem noch relativ gut verstehen können. Es wäre vielleicht ein bisschen nervig, diesen Hintergrundgeräusch zu haben. Und eventuell würdest du das in der Postproduktion rausrechnen. Mhm. Wenn man dich das jetzt natürlich mal weitertreibt, und ich mache den Lüfter immer lauter oder halt stelle noch mehr Lüfter auf und dann fährt dann noch nebenbei hier irgendwie der Autoverkehr, weil ich das Fenster noch aufhabe. Und außerdem ist noch die Mikrowelle an und surrt auch noch. Und irgendwann hört man mich einfach nicht mehr, weil ich halt von Rauschen komplett verschluckt wurde. Oder man kann zumindest nichts mehr ordentlich verstehen. Man kann nur noch so irgendwie so ganz vage wahrnehmen, dass da irgendwo hinten im Hintergrund irgendwo so eine Stimme zu hören ist.
Ja.
So kann man sich das natürlich dann hier auch vorstellen. Je mehr Rauschen man zu dem Bild hinzufügt, irgendwann ist nur noch Rauschen übrig. Und wenn wir jetzt also ein Modell haben, was in der Lage ist, Rauschen zu entfernen, können wir dem auch ein blankes Rauschen präsentieren und sagen, mach mal was damit. Entfernen Sie das Rauschen bitte. Und was passiert dann? Kann man damit ein Bild erzeugen? Natürlich Die Antwort ist dann grundsätzlich wahrscheinlich ja. Das Problem ist halt, das ist halt ungerichtet. Es wird halt irgendein Bild erzeugt.
Ja.
Das kann man sich ja dann natürlich auch klar machen. In dem Moment, wo nur noch Rauschen da ist, hat man ja keinen Anhaltspunkt mehr, was das eigentlich Bild mal war. Man muss also irgendwie das Modell leiten, dass es zu einer bestimmten Art von Bild sich hinbewegt. Und das ist natürlich dann, was man heutzutage halt kennt, wenn man so eine Bilderzeugungs-KI hat, dass man da einen Prompt eingeben kann. Also, dass man halt sagen kann, ich möchte jetzt hier irgendwie ein Bild von einem Haus auf einem schönen Hügel mit viel Gras drauf, wo irgendwie zwei Personen irgendwie davor sitzen und ein Picknick haben oder sowas. Und dann sind das halt irgendwie alles Dinge, die in diesem Bild passieren sollen. Und dann muss halt irgendwie das Modell dann halt gucken, wie es halt das Rauschen so entfernt, dass halt dieses Bild übrig bleibt. Was wiederum, wenn ich es jetzt halt so beschreibe, ist es komplett wild, dass das überhaupt funktioniert. Aber es irgendwie funktioniert es tatsächlich, ja. Das ist ja das durchaus Bestürzende an diesen ganzen maschinellen Lernsystemen, an diesen ganzen konnektionistischen Systemen, dass halt diese erstmal irgendwie völlig wild klingenden Problembeschreibungen doch irgendwie möglich sind. Oder zumindest, ja, dass es halt so eine ganze Kategorie von Problemen gibt, die halt so wirken und halt trotzdem möglich sind. Was auch so ein bisschen dann es schwierig macht einzuschätzen, was dann die Sachen sind, die plötzlich nicht mehr gehen und auch wirklich fundamental nicht gehen. Das war dann also die große Frage, wie man mit diesen Diffusionsmodellen sowas machen kann, aus blankem Rauschen ein Bild zu erzeugen. Und der große Durchbruch dafür war 2021 eine Technik namens CLIP, Contrastive Language Image Pretraining. Dafür brauchen wir als, das ist jetzt hier quasi unser Kochrezept, wir nehmen hier als Zutat einen Trainingsdatensatz, wir brauchen Bilder, die möglichst akkurate Textbeschreibung ihrer Inhalte haben. Also wie ich das ja gerade mit diesem Prompt dann schon so formuliert habe, also ich sage halt nicht einfach nur so Haus, sondern ich sage halt das Haus auf einem Hügel mit grünem Gras, davor zwei Personen, die ein Picknick essen und auf dem Brötchen, was die Frau auf der linken Seite isst, ist Salami drauf oder so, ne? Also möglichst viele Details sollen da in der Sache drin sein. Vielleicht auch sowas wie irgendwie, das ist eine realistische Szene oder das ist im Anime-Stil gezeichnet oder was auch immer. Das soll alles da irgendwie drin stehen. Und was wir jetzt trainieren, ist noch nicht dieses Rauschen, sondern wir trainieren erstmal einen Klassifikator. Und zwar tatsächlich, das ist der Punkt, wo ich vorhin meinte, wir müssen erst über Transformer reden, weil bei Diffusionsmodellen kommen dann Transformer vor. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Wir trainieren gleichzeitig zwei Encoder-Transformer. Also Encoder-Transformer, wir haben uns ja erinnert, dass wir in Sec2Sec in 91 hatten wir Encoder und Decoder, was wir dann mit Attention so langsam ersetzt haben. Und Encoder-Transformer ist halt, was wir hier meinen, dieser Teil von der Transformer-Architektur, wo wir unsere Text-Tokens in Embeddings übersetzen und auf den Embeddings Self-Attention machen. Das machen wir dann hier auch. Also wir haben zwei solche Encoder-Transformer, die übersetzen einmal das Bild und einmal die Textbeschreibung in Embeddings. Und die Art und Weise, wie diese Encoder trainiert werden, ist miteinander verwoben, sodass das Training versucht, die Ähnlichkeit der Embeddings zwischen passenden Bildern und passenden Textbeschreibungen zu maximieren und zwischen unpassenden Paaren zu minimieren. Also wenn halt Encoder für den Text halt zum Beispiel die Textbeschreibung Nummer 7 jetzt durchgerechnet hat ein Embedding rausbekommen und der Encoder fürs Bild hat auch das Bild Nummer 7 durchgerechnet, hat ein Embedding rausbekommen, dann machen wir dann unsere Backpropagation, um diese ganzen Gewichte in diesen Encodern zu trainieren, so halt mit, wie wir es halt kennen, dass halt das möglichst irgendwie dementsprechend soll, was wir rausbekommen. Also diese beiden Werte sollen möglichst gut zusammenpassen. Wenn die halt nicht zusammenpassen, dann ist das halt ein Fehler und dann wird das halt durch das Anpassen der Gewichte korrigiert. Wenn wir hingegen das Embedding für Text Nummer 7 erzeugt hatten und jetzt aber das Embedding für Bild Nummer 6 vergleichen und die sind gleich, dann ist das ja ein Fehler. Die sollen sich ja möglichst unterscheiden, weil die halt ja für gewöhnlich eine andere Beschreibung haben, weil wir werden nicht einfach dieselben Bilder mehrmals reinpacken. Also würden wir dann halt versuchen, stattdessen es als Fehler ansehen, wenn die Dinger gleich sind und stattdessen dann eben die Gewichte anpassen, damit die möglichst unterschiedlich voneinander sind. Das heißt also auch, wir haben aus einem relativ kleinen Trainingsdatensatz eventuell, wenn wir vielleicht auch nur irgendwie, sagen wir mal, 1000 Bilder und 1000 sehr akkurate Textbeschreibungen haben, haben wir damit halt eine Million Trainingsbeispiele, weil halt 1000 positive Paare und 999.000 negative Paare von allen Paarungen, die halt nicht zusammenpassen. Und wenn wir jetzt mit der Diffusion ein Bild erzeugen wollen, dann nehmen wir natürlich unseren Text, der ja gegeben ist, weil die Bilderzeugung fängt an dadurch, dass wir so einen Textprompt haben, machen das Embedding daraus und das Diffusionsmodell benutzt dieses Embedding, um dieses Entrauschen zu machen. Also es denoist ein initial komplett verrauschtes Bild in das Ausgabebild. Das heißt also, beim Training dieses Diffusionsmodells haben wir natürlich auch wiederum, wenn wir das trainieren, machen wir es genauso, wie ich es schon eben beschrieben hatte. Wir haben die Trainingsbilder, diesen Datensatz hatten wir ja bereits, und da hauen wir einfach Rauschen drauf, was auch immer stärker wird mit der Zeit, damit das Modell halt alle möglichen Stärken von Rauschen lernen kann, bis halt dann zu dem Punkt, wo es halt komplett verrauscht ist. Und gleichzeitig damit präsentieren wir diesem Diffusionsmodell aber auch das Embedding, damit es halt ja quasi lernen kann, das Rauschen sozusagen in die richtige Richtung zu korrigieren. Also dadurch, dass wir dieses Embedding von der Textbeschreibung haben, weiß das Modell dann halt auch, wo sich das Bild quasi in diesem großen Vektorraum von Bildern aufhält. Die Embeddings haben halt eine Korrelation zu den Positionen in diesem großen Bildervektorraum und dementsprechend, wo dann halt das Embedding vom Text hinfällt, wissen wir, in welche Richtung wir mit unserem Endrauschen gehen müssen, um zu einem passenden Bild zu gelangen in diesem großen Vektorraum.
Okay, ja.
Das ist dann die Struktur davon. Also ich war dann doch, als ich das Ganze irgendwie mir angeguckt habe, am Ende überrascht davon halt, wie sehr Diffusionsmodelle einfach nur Transformer sind. Also ich habe hier halt in den Notizen so als Bullet Point stehen, mögliche Realisierung. Diffusionsmodell als Transformer mit Self-Attention innerhalb des Bildes und Cross-Attention zum Embedding der Textbeschreibung. Also es ist quasi das Gleiche, was wir das letzte Mal gesehen hatten bei so einem Übersetzungsmodell.
Ja.
Wo wir halt auch, wir hatten den Eingabetext, wir hatten den bisher generierten Ausgabetext, auf beiden machen wir Self-Attention, dann fügen wir die mit Cross-Attention zusammen und machen dann halt noch unser Feed-Forward-Netzwerk am Ende. Und hier machen wir im Prinzip genau dasselbe, nur dass quasi anstatt von einer Textsprache in eine andere Textsprache zu übersetzen, übersetzen wir von einer Textsprache in eine Bildsprache sozusagen.
Ja. Okay.
Und dass wir diesen ganzen Diffusionsmodell-Sermon machen, ist halt letztendlich dem geschuldet, dass halt eine Bildsprache eine andere Struktur hat als eine Textsprache. Dass wir quasi, dass wir halt nicht wie einen Text ist ein Wort nach dem anderen generieren können, sondern wir müssen das ganze Bild mit einmal generieren. Wir müssen quasi aus diesem Rauschen das Bild mit einem Mal komplett abringen. Ja, es ist auch nicht mit einmal, es ist so ein sukzessiver Prozess, wo das Rauschen mehr oder minder so sukzessive weggenommen wird. Und dann wird immer wieder so ein bisschen mehr Rauschen hinzugefügt und dann mit der Zeit tendiert es immer stärker hin zu der Position, die das Text-Embedding vorgibt.
Beeindruckend. Ich meine, das ist halt genau das, was eigentlich ja das Wort Diffusion beschreibt, ne?
Ja.
Das ist wirklich krass.
Genau, ich kann nur darauf verweisen, weil wie gesagt, natürlich auch gerade, wenn man über Bildsachen spricht, ist es immer gut, etwas Visuelles sich auch noch vorzustellen. Deswegen sei nochmal erwähnt, dieses Video von 3 Blue, 1 Brown zu Diffusionsmodellen, was hier ganz am Ende verlinkt ist von diesem Abschnitt. Und was mir auch zum Beispiel dort gefallen hat, ist, dass dort auch beschrieben wurde, wie Negative Prompts kodiert werden. Also in solchen Modellen sind dann mittlerweile auch nicht nur positive Prompts, sondern also sowas halt wie, ich möchte, dass ein Haus mit drin ist und ich möchte, dass irgendwie Gras davor ist und so weiter, was man halt in so einen Prompt reinschreiben würde. Sondern es gibt dann auch noch Negative Prompts, weil ja auch zum Beispiel Bilder in den Trainingsdaten vorkommen können, die halt schlecht sind in irgendeiner Form. Zum Beispiel so ein klassisches Problem, was ja Diffusionsmodelle am Anfang hatten, was mittlerweile nicht mehr so sehr ein Problem ist, immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so sehr, war, dass die ums Verrecken nicht hinbekommen, nur 5 Finger zu generieren an jeder Hand. Oder halt
einfach genau 5 Finger.
Da hatten Leute dann halt 6 und 7 Finger oder vielleicht halt nur 4 oder, ne, oder Gliedmaßen bewegen sich auf Arten und Weisen, die keinen Sinn ergeben und solche Sachen.
Ja.
Und das wird mittlerweile durch Negative Prompts geklärt. Dann ist dann, also ich stelle mir das jetzt halt so vor, dass dann in den Trainingsdaten halt entsprechende schlechte Bilder drin sind, wo halt Leute 6 Finger haben. Und dann steht dann halt dort in der Textbeschreibung drin extra Fingers. Und dementsprechend halt in dem Negative Prompt steht dann einfach drinnen, no extra fingers. Damit das Modell sich halt daran erinnert, diese Bilder nicht zu erzeugen.
Ah ja, also das soll ich jetzt nicht machen. Okay. Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten.
Ja, nee, das ist eine Riesenliste, die da gezeigt wurde. Ich habe hier so als Beispiel halt natürlich nur extra Fingers, weil es halt das Klassische ist. Aber auch zum Beispiel no JPEG Compression Residue, also keine JPEG-Kompressionsartefakte.
Ja.
Das kennt man ja auch, wenn man ein Bild als JPEG abspeichert in schlechter Qualität, dann sieht man dann da so, ja, um feine Strukturen herum sieht man dann so Kanten und Rauschen und sowas, was so charakteristisch ist für dieses JPEG-Format.
Ja, also wenn man das oft genug komprimiert, dann sieht das am Ende wirklich aus wie irgendwie der Ameisenkampf früher im Fernsehen, ja.
Ja, genau. Das ist alles, was ich zu Diffusionsmitteln zu sagen habe. Und ich denke mal, das ist auch eine gute Menge, denn wir haben hier noch so ein paar Abendgedanken. Und ich würde jetzt hier dir das Signal geben, du hast einen Clip mitgebracht.
Ja, Moment, ich muss hier kurz hin und her scrollen, weil er hätte nicht damit gerechnet, dass wir so schnell durch das Material durchkommen, ehrlich gesagt.
Ja.
Oh, ich bin beeindruckt.
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass 100 Stunden hatten wir überschritten in 85. Ich bin aber gespannt, wie viele Stunden einfach nur diese Serie jetzt ist. Also, gut und gerne 5 Stunden oder was werden das am Ende sein, ne?
Ja, durchaus möglich.
Und ich habe ja trotzdem das Gefühl, dass wir wirklich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Man kann ja natürlich, es ist alles immer fraktale Komplexität, man kann in jedes Thema beliebig tief reinzoomen. Aber es soll ja, wie gesagt, nicht darum gehen, dass wir hier alle als nächstes den Abschluss als KI-Research machen und alle bei OpenAI das große Aktienpaket bekommen. Das ist wohl in dieser Zeit nicht machbar. Aber dass man ein mentales Modell davon hat, was diese Systeme leisten können oder auch nicht.
Ja. Pass auf, ich muss ganz kurz die Aufnahme stoppen hier im Aufnahmeprogramm, weil ich merke gerade, es ist nicht vorgesehen, Audio-Snippets zu verschieben, während die Aufnahme läuft, was auch sinnvoll ist.
Ja.
Eine Minute, 37 Sekunden später.
So, dann haben wir jetzt unseren O-Ton verfügbar.
Nick Turley, 30 Jahre alt, aufgewachsen in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Abitur 1,0, mit 18 geht er zum Studieren in die USA. Es folgen Jobs in verschiedenen Tech-Unternehmen. Jetzt sitzt er in einem noblen Besprechungsraum in der Zentrale von OpenAI in San Francisco. Sein Titel: Head of ChatGPT. Er verantwortet also das wichtigste Produkt von OpenAI. Und so erinnert er sich an den ersten Kontakt.
Ich habe die Decke angestarrt, weil ich war so unglaublich fasziniert, was diese KI konnte. Die konnte auf einmal reimen. Das dachte ich, es kann kein Sprachmodell, kann reimen. Und auf einmal konnte die das. Sie konnte programmieren. Und insofern, ich war total schockiert, was diese KI konnte.
Das passt. Das hatten wir jetzt in der Vorbereitung noch gefunden. Und das passt zu dem armen Gedanken, die ich vorbereitet habe. Ich hatte hier geschrieben, nach all der Ausarbeitung verstehe ich jetzt, warum die Konnektionisten Transformer als den Durchbruch schlechthin und das Allheilmittel einsetzen. Ne? Gerade eben durch diese Realisierung, als ich mit Diffusionsmodellen mich befasst habe und so, ach, das sind auch nur Transformer, interessant.
Ja.
Also wie prophetisch auch dieser Paper-Titel von 2017 war, Attention is all you need. Das scheint halt wirklich, ja, zumindest in dem Lager der Konnektionisten der Fall zu sein. Aber ich zitiere nochmal aus dem Blogartikel von Gary Marcus, den ich schon in Folge 89 erwähnt hatte, Zitat. Für immer gefangen im Land der Korrelationen können neurale Netzwerke niemals, egal wie viel Daten oder Rechenleistung ihnen zur Verfügung stehen, in der Lage sein, kausale Beziehungen zu verstehen. Warum Dinge so sind, wie sie sind und daraus folgend kausale Schlussfolgerungen ziehen. Dieser kritische Teil der menschlichen Kognition ist, warum Menschen nur einmal die Straßenverkehrsregeln in einer Stadt lernen müssen, um dann in vielen anderen Städten sicher fahren zu können, argumentiert Marcus. Teslas Autopilot hingegen kann Milliarden von Kilometern an Fahrten aufzeichnen und trotzdem crashen, wenn er in ein unbekanntes Szenario gerät oder mit ein paar strategisch platzierten Aufklebern überlistet wird. Marcus plädiert dafür, stattdessen Konnektionismus und Symbolismus miteinander zu verbinden. Und weiter. Viele der Fortschritte heutiger KI-Modelle resultieren wahrscheinlich aus der Ausweitung des Einsatzes symbolischer Werkzeuge und nicht aus mehr Skalierung. Riesige Infrastrukturinvestitionen wie Stargate basieren wahrscheinlich auf falschen Annahmen darüber, was tatsächlich den Fortschritt vorantreibt. Und das ist ja, was hier gemeint ist mit die Fortschritte heutzutage basieren auf der Ausweitung des Einsatzes symbolischer Werkzeuge, ist, was ich schon anklingen ließ in der letzten Folge, wo ich so meinte, wenn man ein LLM versucht, mathematische Rechnungen durchführen zu lassen, und wie hier sind zwei fünfstellige Zahlen, multipliziere die mal, dann wird es wahrscheinlich mit seinen eigenen nativen Fähigkeiten als Transformer-Modell daran scheitern, weil es halt nur statistisch wahrscheinliche Zahlenfolgen erzeugen kann, aber halt nicht die Struktur der Zahlen an sich versteht, sondern was halt funktionieren wird, ist halt am eher, wenn man dem Ding die Möglichkeit gibt, in dem Systemprompt, also halt in dem Teil des Textes, der immer am Anfang quasi steht und halt dem Modell erklärt, was halt wie die Situation ist, was es ist und was es so kann, alles, steht dann halt irgendwie drin, übrigens, du kannst einen Taschenrechner verwenden, schreib mal irgendwie Spitze, Klammer auf, Taschenrechner, Klammer, Spitze, Klammer zu und dann eine Formel und dann wird unser System das erkennen und das dann halt ersetzen durch die Antwort. Und dementsprechend kann dann halt dieses Ding dann halt damit interagieren. Der Begriff für, das ist jetzt ein bisschen flapsig natürlich runterformuliert, der formale Begriff für sowas ist Model-Context-Protokoll, womit man dann symbolisch agierende Systeme, also klassische Computersysteme, an so ein LLM anschließen kann. Und auf diese Art und Weise kann das Ding halt Möglichkeiten ausnutzen, die es halt als rein statistisches Texterzeugungswerkzeug halt nicht hat. Und dementsprechend, ja, zeigt sich ja Gary Marcus halt skeptisch, dass das irgendwie jetzt die, dass wirklich halt Attention all you need ist.
Ja.
Dass man wirklich alles mit Transformern erschlagen kann, denn offenbar ist das ja bereits nicht mehr der Fall. Aber das ist halt natürlich nicht, was die Werbung von OpenAI und Anthropic und so weiter einem sagt und natürlich auch nicht, worauf die aktuellen Investitionsentscheidungen basieren. Da wird halt eher Geld auf gigantische Mengen von Rechenzentren geworfen, bis hin zu dieser vollständig schwachsinnigen Debatte darüber, KI-Rechenzentren ins All zu schießen. Also ich meine, ich stimme zu, das KI-Rechenzentren ins All zu schießen, aber nicht so, wie die das meinen. Das ist halt das Problem. Ja, und Marcus meint halt insbesondere halt, wie hier in dem ersten Zitat, dass es so bestimmte Klassen von Problemen gibt, die LLMs halt grundsätzlich nicht in der Lage sind, weil sie nicht über so eine bestimmte Kategorie von Weltwissen verfügen, was halt so kausale Schlussfolgerungen so angeht, sondern sie können halt immer nur statistische Ableitungen machen, wie wir es halt schon beschrieben haben. Und das ist also ja im Prinzip eine Kritik an der Skalierungshypothese. Und dieselbe Kritik im Prinzip so ein bisschen anders, weniger technisch ausgedrückt, habe ich hier aus der Artikelserie von Quinn Norton, What We Talk About When We Talk About AI, die ich auch durchaus im Ganzen empfehlen kann, aber ich habe ja mal ein Zitat rausgegriffen. Menschen sind anders. Trotz der Entlehnung von Nomenklatur aus der Biologie haben die neuralen Netzwerke, die im Training von KI verwendet werden, keine Neuronen der menschlichen Art. Der Unterschied ist erkennbar. Wir lernen Sprache, Lesen und Schreiben anhand eines winzigen Datensatzes. Und dieser Prozess umfasst Mimikry, Gefühle, Kognition und Liebe. Da mag auch statistische Gewichtung vorkommen, aber wenn dem so ist, dann haben wir den entsprechenden Mechanismus noch nicht in unserem Verstand und unserem Gehirn gefunden. Es erscheint unwahrscheinlich, dass es dort in einer ähnlichen Form existieren würde, da diese KI-Systeme so viel mehr Informationen und Rechenleistung aufwenden müssen, um zu tun, was ein Erstsemesterstudent mit ein bisschen Motivation hinbekommt. Motivation ist unser Problem, aber es ist niemals ein Problem für KI-Systeme. Sie machen immer weiter, bis ihre Befehle einen Endpunkt erreichen und dann erstarren sie. KI-Systeme sind leblos zu Beginn, leblos währenddessen und leblos am Ende. Und ich denke, damit können wir diese Reihe beschließen, zumindest von meiner Seite.
Beeindruckend, auf jeden Fall. Wilder Ritt, wenn man so in den Urschleim zurückgegangen ist und dann sieht, was da heutzutage bei rausgekommen ist. Ja.
Genau, von Aristoteles bis Selbstaufmerksamkeit wäre ein alternativer Titel.
Aber ich denke, wir haben da mal auch ein bisschen ein anderes Licht drauf geworfen, als das heutzutage sonst viel gemacht wird. Finde ich ganz gut, ja.
Ansonsten, ich meine, ich habe jetzt natürlich mit den letzten Schlusswörtern wieder quasi ein bisschen mehr auch den Winkel zur sozialen Kritik und so aufgemacht. Wenn das jetzt hier das erste Mal ist, dass man mich großartig über KI hat reden hören und möchte vielleicht etwas anderes als nur den technologischen Winkel, dann kann ich im Prinzip auf die letzten 3 Jahre meiner publizistischen Tätigkeit im Penta-Radio verweisen. Da war KI, oder wie wir es dort nennen, KI, immer ein Thema.
Ja.
Und dort haben wir hauptsächlich die sozialen Aspekte beleuchtet, also was es halt mit uns als Gesellschaft macht, wie diese Systeme zum Einsatz gebracht und entwickelt werden. Ansonsten, in dieser Runde werden wir beim nächsten Mal definitiv nicht über KI reden. Beim nächsten Mal werden wir über ganz was anderes reden.
Yay!
Denn die nächste Folge schälen wir aus dem Rauschen in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war auch ein bisschen was dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.